Nehmt gerne Platz und schlagt mit mir gemeinsam den Kolosserbrief auf. Wir befinden uns immer noch im Kolosserbrief, aber schon in den letzten Zügen des Briefes, in Kapitel 4. Und heute wollen wir gemeinsam die Verse 5 und 6 betrachten aus dem Kolosserbrief. Ich lese aus Kapitel 4 die Verse 5 und 6. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Amen. Soweit das Wort, welches wir heute betrachten wollen. Und in der letzten Bibelstunde, am letzten Mittwoch, ging es, so habe ich die Bibelstunde überschrieben, um ein Gebet für Mission. Ein Gebet für Mission. In den Versen 2 bis 4 lag der Fokus darauf, ein Gebet für Mission. Und heute geht es um ein Leben für Mission. Ein Leben für Mission. In der letzten Bibelstunde haben wir genau betrachtet und gesehen, was Paulus sein Anliegen war für die Christen in Kolossä. Nachdem er einige spezielle Bereiche angeschaut hat aus der Gemeinde, nachdem er aufgezeigt hat, wie sie in der Gemeinde miteinander leben sollen, wie sie in der Ehe und Familie miteinander leben sollen, wie sie auch auf der Arbeit als Christen leben sollen. Und dann ging er speziell auf den Bereich, auf das Bereich des Gebetslebens ein, eines jeden persönlichen Christen in Kolossä, aber auch bei uns, die wir hier sind. Und er hat aufgezeigt, dass es notwendig ist, dass es absolut notwendig ist, im Leben eines Christen ein beharrliches, ein konstantes Gebetsleben zu haben, verharrt im Gebet und wacht darin mit Danksagung, Vers 2. Und wir haben gesehen, wie notwendig es ist für uns Christen, diese Speise täglich in Anspruch zu nehmen, Gemeinschaft mit Christus, Gemeinschaft mit unserem Schöpfer durch das Gebet zu haben. Und anschließend hat Paulus dann aber aufgezeigt, oder beziehungsweise hat er seine Anliegen den Kolossern gezeigt, wofür sie beten sollen in ihren beharrlichen Gebeten, nämlich für seine Anliegen, dass Gott ihm Möglichkeiten schenkt, dass Gott Türen öffnet für Paulus, in denen er das Wort, das Evangelium predigen kann. Er war gefesselt, er war gefangen in Rom, in gewisser Weise ein Hausarrest, er war gefesselt an einen römischen Soldaten, hat aber in seinem eigenen Haus gelebt und konnte somit auch Besuch empfangen. Und somit hat er darum gebeten, die Kolosser, hey, betet für mich, dass Gott mir in der Situation, in der ich mich befinde, Möglichkeiten schenkt, das Evangelium zu predigen. Er sagt nicht, liebe Kolosser, ich habe hier ein paar Gebetsanliegen. Betet bitte für mich, dass ich bald aus dem Gefängnis rauskomme. Betet bitte für mich, dass die Wunden an meinem Armgelenk von den Fesseln verheilen. Betet für mich, dass ich genügend zu... Nein. Betet für mich, dass ich in der Situation, in der ich mich gerade befinde, immer noch ein brauchbares Werkzeug in der Hand meines Herrn sein kann, dass ich sein Evangelium predige. Und betet auch für mich, dass ich weiß, wie ich dieses Geheimnis des Christus offenbare, aufdecken kann. Wir sehen mehr und mehr, dass das Evangelium so ein tiefes Geheimnis Gottes ist. Es ist den Heiligen offenbart worden, hat er uns in Kapitel 1, Vers 26 gezeigt. Wir haben Einblick bekommen in das Evangelium, aber es ist so ein tiefes Geheimnis, dass wir weder hier auf dieser Erde noch in der Ewigkeit den ganzen vollkommenen Ratschluss dieses Geheimnisses ergründen können. Und deswegen brauchen wir umso mehr Gebet und umso mehr Weisheit, dieses Geheimnis anderen Menschen zu verkündigen. Ein Gebet für Mission, darum ging es letztes Mal. Heute geht es um ein Leben für Mission. Denn nachdem Paulus gesagt hat, betet für mich, dass ich meine missionarischen Tätigkeiten trotz meiner Gefangenschaft weiter ausführen kann, richtet er den Blick jetzt weg von sich und hin zu den Kolossern und sagt, aber nicht nur ich, sondern auch ihr sollt durch euer Leben und durch eure Worte ein missionarisches Leben leben. Ein Leben für Mission. Liebe Geschwister, damit will ich nicht sagen, dass jeder von uns in diesem Raum ein Missionar ist, in dem Sinne, wie es uns in Epheser oder in Römer aufgezeigt wird, dass es einige Geistesgaben gibt. Und unter diesen Geistesgaben ist auch ein Evangelist dabei. Es gibt spezielle Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die von Gottes Geist diese Gabe bekommen haben, zu evangelisieren, freimütig auf die Straße zu gehen. Das meine ich nicht damit, wenn ich sage, dass diese Bibelstunde ein Leben für Mission überschrieben ist, sondern unser ganzes Leben, unser ganzes Auftreten, ob du schüchtern bist oder ob du etwas offener bist, ob du viel mit Menschen zu tun hast oder ob du weniger mit Menschen zu tun hast, egal wo du bist, in welchem Bereich Gott dich hingestellt hat, dein ganzes Leben, dein Auftreten sollte attraktiv und gewinnend für das Evangelium sein. Das meine ich damit, wenn ich sage, ein Leben für Mission. Nicht um ins Ausland zu gehen, nicht um sich bei einer Missionsgesellschaft zu bewerben und dann nach Afrika oder nach Brasilien zu gehen, sondern vor der Haustür, auf der Arbeit, in deiner Familie, in der Nachbarschaft, sollte unser ganzes Leben für Gott geweiht sein, gewinnend für Seelen. Paulus hat in Kapitel 3, Vers 12 die Gemeinde Jesu Christi, uns alle, beschrieben mit den Worten, dass wir Gottes auserwähltes Volk, Gottes heiliges und geliebtes Volk sind. Wir sind Gottes auserwählte und heilige Söhne Gottes und Schwestern und Kinder Gottes. Und wir sollen als dieses auserwählte und heilige Volk, nicht nur in der Gemeinde, nicht nur in der Familie und nicht nur auf der Arbeit, sondern dort, wo Gott uns hingestellt hat, ein heiliges Leben leben und mit unserem Leben Menschen gewinnen. Paulus zeigt jetzt auf, wie wir als heiliges Volk Gottes vor den ungläubigen Menschen leben sollen. Vor den ungläubigen Menschen. Denn er sagt hier, am Ende von Vers 5, er spricht hier von denen, die draußen sind. Von denen, die draußen sind. Von denen, die außerhalb der Gemeinde sind. Von denen, die außerhalb der Gemeinschaft der Heiligen sind. Von denen, die nicht Gottes heiliges und auserwähltes Volk sind, sondern von denen, die draußen sind. Ungläubige, vor diesen Menschen sollen wir in Weisheit wandeln, vor ungläubigen Menschen. Du und ich, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wenn du gläubig bist, wenn du ein Auserwählter, ein Heiliger Gottes bist, stehst du in einer gewissen Verantwortung vor denjenigen, die draußen sind. Du stehst in einer Verantwortung vor den ungläubigen Menschen, die Gott dir an die Seite gestellt hat. Ich möchte zwei Abschnitte vorlesen, die genau dies zum Ausdruck bringen, bevor wir dann in den Text einsteigen. Und die erste Stelle finden wir in 1. Korinther Kapitel 5. Dort spricht Paulus auch von Leuten, die da draußen sind, von den Ungläubigen. Und dass die Christen in Korinth sich in gewisser Weise versündigt haben, indem sie keinen heiligen und ehrbaren Lebenswandel hatten vor denen, die da draußen sind. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 5, ab Vers 12, denn was habe ich, die zu richten, die draußen sind, das heißt die Ungläubigen? Ihr, richtet ihr nicht die, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Mit anderen Worten sagt Paulus hier, wir, die wir gläubig sind, wir müssen die Ungläubigen nicht richten. Wir müssen sie nicht verurteilen. Wir müssen nicht denken, welches Urteil sie eines von Gott bekommen. Gott wird diese Personen richten. Wir sind dafür verantwortlich, in der Gemeinde uns untereinander zu richten, sagt Paulus. Und damit meint er Gemeindezucht, dass wir aufeinander Acht geben. Und dann zeigt er auf, dass es Streitigkeiten gab in der Gemeinde, dass es Leute gab, die sich gestritten haben, aber dass sie es nicht in Liebe miteinander in der Gemeinde geklärt haben, sondern dass sie zu weltlichen Richtern gegangen sind und diese Sache vor den Richtern klären wollten. Deswegen sagt Paulus dann in Kapitel 6, Vers 6, sondern es rechtet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Ihr geht mit euren Streitigkeiten zu ungläubigen Richtern und schmäht somit das Evangelium, den Namen eures Gottes, zu dem ihr euch bekennt. Vor denen, die da draußen sind. Hört auf damit. Klärt eure Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde. Deckt es mit Liebe zu. Vergebt einander und geht nicht mit euren Streitigkeiten zu den Weltmenschen, zu den Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. Ihr habt eine gewisse Verantwortung. Die andere Stelle finden wir in 1. Thessalonicher Kapitel 4, ab Vers 11. Und dort spricht Paulus zu den Christen und euch, zu beeifern, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben. Wieso? Damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind, vor den Ungläubigen und niemand nötig habt. Arbeitet fleißig, tut eure Arbeit gewissenhaft. Seid vorbildlich in eurer Arbeit. Meckert nicht, stiehlt nicht, lügt nicht. Seid still und arbeitet für den Herrn. Und das ist ehrbar vor denen, die draußen sind. Die Menschen in der Welt, sie werden euren heiligen Wandel sehen. Auch wenn ihr weniger bekommt, auch wenn ihr benachteiligt werdet, auch wenn ihr mehr arbeiten müsst, arbeitet in Stille. Arbeitet in Stille, damit die Menschen außerhalb der Gemeinde einen ehrbaren Wandel sehen werden. Wir sehen also, wir haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. Sie beobachten uns. Sie schauen auf unser Leben. Und wenn wir uns vor ihnen zu Christus bekennen, dann sollte unser Leben das entsprechen, was wir bezeugen. Christus. Unser Leben sollte Christus widerspiegeln. Wir sollten ihn verherrlichen. Wir sollten seinen Namen und das Evangelium, das uns so teuer erkauft hat, nicht in den Schmutz ziehen durch unser Verhalten. Es hat eine große, große Auswirkung auf Menschen, wie wir unseren Glauben leben, liebe Geschwister. Genau darauf will Paulus jetzt eingehen in unserem Abschnitt und sagt, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Paulus lehrt uns hier zwei Bereiche, in denen du und ich eine große Verantwortung gegenüber den Ungläubigen haben. Zwei Verantwortungsbereiche, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen und studieren wollen, damit wir erkennen, wie groß unsere Verantwortung ist, aber dass wir auch bewusst diese Verantwortung wahrnehmen und sie kultivieren und ein heiliges und ehrbares Leben leben vor denen, die da draußen sind, um eventuell durch unser Leben auch Menschen zu gewinnen, aber vor allem, um durch unser Leben Christus zu verherrlichen, ihm Ehre zu bringen. Diese zwei Verantwortungsbereiche wollen wir nun betrachten. Und der erste Verantwortungsbereich ist ein weiser Lebenswandel. Ich habe diesen Punkt überschrieben mit kultiviere einen weisen Lebenswandel. Kultiviere einen weisen Lebenswandel. Was meine ich mit dem Wort kultivieren? Nun, kultivieren bedeutet, sich etwas anzueignen oder etwas sich zur Gewohnheit zu machen oder etwas auszubauen. Kultiviere, mach es zu deiner Gewohnheit, eigne es dir an, einen weisen Lebenswandel zu führen. Paulus sagt hier, wandelt in Weisheit. Das Wort wandeln bedeutet herumgehen. Herumwandeln in gewisser Weise und beschreibt konkret eigentlich das Wandeln oder das Herumgehen vor dem Angesicht Gottes oder auch Gott wohlgefällig zu leben. Im Alten Testament wird Noah wandelte mit Gott. Er wandelte vor dem Angesicht Gottes. Es gefiel Gott, wie Noah gelebt hat. Sein Lebenswandel, sein Lebensstil gefiel Gott. Oder Gott befahl Abraham in 1. Mose 17, Vers 1, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Mit anderen Worten, wandle vor meinem Angesicht mir wohlgefällig. Lebe vor mir, wie es mir gefällt, nämlich vollkommen. Kultiviere einen weisen Lebenswandel bedeutet also, wir müssen mehr und mehr so leben, wie es Gott gefällt. Wieso? Nun, unser Lebenswandel, bevor wir zu Christus kamen, bevor wir Christen waren, hat Gott nicht gefallen. Wir waren tot in unseren Sünden. Wir waren entfremdet von einem Leben mit Gott. Unser ganzes Denken, unser ganzes Wesen war von der Sünde durchtränkt. Und unser Lebenswandel entsprach nicht dem, was Gott gefällt. Jetzt sind wir aber in Christus. Jetzt sind wir Gottes auserwähltes und geliebtes Volk. Jetzt haben wir ihn in Wahrheit erkannt und für uns angenommen und in Anspruch genommen. Jetzt hat sich unser Denken verändert. Jetzt hat sich unser Herz verändert. Wir haben seinen Geist empfangen. Und jetzt hat sich auch unser Wandel verändert. Aber weil wir noch in diesem Körper leben, wie Paulus es im ganzen Kapitel 3 beschrieben hat, sollen wir die Sünde töten und die Sünde ablegen und die Gerechtigkeit anziehen. Das heißt, wir sollen einen weisen Lebenswandel kultivieren, mehr und mehr das Alte ablegen und das Neue anziehen, was wir in Christus haben. Und dafür hat Paulus bereits zu Beginn seines Briefes gebetet, nicht wahr? Kapitel 1, Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, es bedeutet, wie ihr zum Glauben gekommen seid, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, wofür? Damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln. Das war sein Gebet zu Beginn des Briefes und zum Abschluss des Briefes sagte er ihnen erneut, hey, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Dafür hat er gebetet und jetzt fordert er sie dazu auf, erneut. Führt das aus. Seid euch dessen bewusst, dass ihr vor Gott wandelt, dass ihr eine neue Schöpfung seid, dass es Gott gefällt, wie ihr wandelt. Und zwar in Weisheit. Weisheit, jemand hat es so beschrieben, Weisheit ist eine Eigenschaft Gottes, an der er den Menschen Anteil haben lässt, damit sie seinen Willen erkennen und entsprechend handeln können. Das ist Weisheit, eine Eigenschaft Gottes und Gott lässt dich und mich Anteil haben an dieser Eigenschaft, an dieser Weisheit, damit wir seinen Willen erkennen und nach diesem Willen auch leben können. Gott hat diese Welt durch Weisheit erschaffen, nicht wahr? Und wenn wir auf diese Welt schauen, dann sehen wir, dass sie wahrhaftig in Weisheit gegründet wurde. Alles funktioniert in gewisser Weise automatisch. Weil Gott Naturgesetze geschaffen hat. Er hat es vollkommen, in seiner vollkommenen Weisheit alles gegründet und erschaffen. Und auch dich und mich hat er in einer vollkommenen Weisheit erschaffen. Und wir können es nicht ergründen. In so einer großen Weisheit hat Gott alles geschaffen. Aber Paulus zeigt uns auf in 1. Korinther 1, dass die Weisheit Gottes in besonderer Art und Weise in dem Kreuz von Jesus Christus offenbart wurde. Und für die Menschen, für die Heiden, ist es eine Torheit. Wie kann ein Gottmensch am Kreuz sterben und dadurch Menschen erlösen? An so jemanden will ich nicht glauben. Aber genau darin besteht Gottes Weisheit. Seine Geschöpfe mit sich selbst zu versöhnen, indem Gott selbst Mensch wird in Jesus Christus. Und stellvertretend für deine und meine Sünde am Kreuz stirbt und nach 3 Tagen aufersteht. Darin besteht Gottes Weisheit. Und an dieser Weisheit lässt er dich und mich teilhaben. Diese Weisheit hat Gott uns vor allen Dingen in seinem Wort offenbart. Gottes Wort ist in gewisser Weise Gottes Weisheit. Und daran lässt Gott dich und mich teilhaben. Das heißt, wir können Gott erkennen. Wir können das Evangelium erkennen. Wir können Gottes Weisheit erkennen in diesem Wort. Aber gleichzeitig befähigt uns Gottes Weisheit auch auszuleben, was er uns in diesem Wort gebietet. Das bedeutet es, Weisheit zu empfangen. Nicht nur ein Wissen zu haben über etwas, über Gottes Willen, sondern auch die Fähigkeit zu haben, dieses Wissen umzusetzen, auszuleben. Das ist göttliche Weisheit. Wir sollen also vor den ungläubigen Menschen auf eine Art und Weise leben, die Gott gefällt und die seine Weisheit widerspiegelt. Nun, wie sieht so ein weiser Lebenswandel aus? Jakobus hat uns in seinem Brief in Kapitel 3 definiert er und zeigt uns auf, was die Weisheit Gottes ist. Jakobus Kapitel 3, Vers 17. Dort lehrt Jakobus und sagt, die Weisheit von oben, also die göttliche Weisheit. Aber ist erstens rein, dann friedsam, milde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Unparteiisch, ungeheuchelt. Das ist göttliche Weisheit. Und nach dieser göttlichen Weisheit sollen wir unser Leben richten. Wir sollen nicht nur wissen, was rein ist. Wir sollen nicht nur wissen, was friedsam, was milde, was folgsam ist. Wir können diese Wörter studieren, bis zum Grund hinabsteigen und alles erforschen und uns einen Haufen Wissen ansammeln. Das ist noch nicht Weisheit. Weisheit ist es dann, dieses Wissen umzusetzen in die Praxis. Vor den Ungläubigen also rein zu leben, wenn sie perverse Witze reißen, wenn sie sich perverse Videos anschauen oder sonstige Dinge machen. Wir sind rein. Wir sind wiedergeboren. Wir wurden gereinigt durch Gottes Geist und durch das Blut Jesu. Und wir distanzieren uns von diesen Dingen. Wir leben in Reinheit gegenüber anderen, die außerhalb der Gemeinde sind. Wir leben friedsam. Wir distanzieren uns von Streit. Wir achten darauf, dass wir selbst keinen Streit verursachen. Vielleicht sogar schaffen wir es, Streit zu schlichten vor den ungläubigen Menschen. Wir sind aber auch milde, ruhig, sanft. Ein zurückhaltender Charakter. Folgsam, voll Barmherzigkeit, Mitgefühl mit anderen Menschen zu haben, wenn der eine ausgegrenzt wird, uns auf die Seite von dieser Person zu stellen. Voll guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Also unser Leben soll diese Weisheit von oben widerspiegeln. Nicht nur wissen, was das ist, sondern auf Christus zu blicken, von ihm zu lernen, wie er gelebt hat. Er hat diese göttliche Weisheit nämlich vollkommen ausgelebt. Und in der Kraft des Geistes diese Dinge auszuleben. Das ist nämlich die nächste Frage, die wir uns stellen müssen. Nachdem wir gesehen haben, wie so ein weiser Lebenswandel aussieht. Wie schaffen wir es? Wie schaffst du und wie schaffe ich es, in dieser Art und Weise zu leben? Wie können wir diese göttliche Weisheit ausleben in unserem Leben? Und ich möchte hier vier Grundlagen geben, diese Weisheit auszuleben, diese Weisheit praktisch in unserem Leben anzuwenden. Und das erste ist durch Gottes Wort. Durch Gottes Wort. Der Psalmist, einige gehen davon aus, dass es David war, wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber der Psalmist von 119, Psalm 119, stellt im Psalm 119, Vers 9 die Frage und liefert auch die Antwort. Psalm 119, Vers 9. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln? Antwort, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Wie können wir rein wandeln? Wie können wir nach dieser göttlichen Weisheit wandeln, leben, unseren Lebensstil führen? Indem wir uns halten an Gottes Wort. Geschwister, Gottes Wort ist vollkommen. Gottes Wort ist gut. Gottes Wort ist wie Honig auf unserem Gaumen und wie Balsam für unsere Seele. Gottes Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Und Gott gebietet seinem Volk viele, viele, viele Gesetze, aber auch viele, viele, viele Verheißungen und sagt, all das, was ich euch geboten habe, dient euch zum Besten. Mein Wort ist gut für euch. Wir müssen erkennen und anerkennen, dass Gottes Wort heilsam und vollkommen für uns ist und dass alles, was er in seinem Wort uns sagt, uns nicht in ein Gefängnis zwängt, sondern uns frei macht und uns hilft, ein vollkommenes Leben zu leben auf dieser Erde. Nicht vollkommen sündlos, aber ein erfülltes und gottgefälliges und weises Leben, wenn wir uns an sein Wort halten. Wenn wir uns an sein Wort halten. Das Zweite, wie wir so einen Lebenswandel kultivieren können, ist durch Gottes Furcht. Durch Gottes Furcht. Salomo lehrt uns in Sprüche Kapitel 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Sprüche Kapitel 9, Vers 10. Den Herrn zu fürchten, das ist der Beginn, der Anfang von Weisheit. Das ist der Beginn, Weisheit Gott zu erkennen, das Evangelium zu erkennen, mich persönlich zu erkennen, wie ich im Lichte dieses Evangeliums stehe. Wisst ihr, Gottesfurcht bedeutet nicht in erster Linie, sich vor Gott zu fürchten und vor ihm zu fliehen. Ich denke, das wissen wir. Gottesfurcht bedeutet in Ehrerbietung, in Anbetung, in Furcht und Respekt vor dem allmächtigen Schöpfer zu stehen. Und wir können Gott nur fürchten, wir können ihn nur ehren, wir können Gott nur respektieren und ihn anbeten, wenn wir Gott kennen. Wenn wir ihn kennen. Und wo und wie erkennen wir Gott? In der Natur? Da wird seine unsichtbare Kraft erkannt, ja. Aber wir erkennen Gott in der Schrift. Dort hat Gott sich uns offenbart. Und hier hängt es zusammen. Deine Gottesfurcht hängt eng damit zusammen, ob und wie du Gott suchst in seinem Wort. Ob und wie gut du Gott kennst. Wisst ihr, angenommen, ich sitze in einem Restaurant und ich kenne Angela Merkel nicht. Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Ich weiß nicht, dass sie Bundeskanzlerin ist und sonstige Dinge. Und ich sitze dort im Restaurant und sie kommt rein und setzt sich an den Tisch neben mir. Mich wird das nicht interessieren. Das ist wie jeder andere Gast und ich esse weiter und unterhalte mich weiter mit meinem Nachbarn. Wenn ich aber weiß, dass Angela Merkel, wenn ich weiß, wie sie aussieht, wenn ich weiß, sie ist unsere Bundeskanzlerin und so weiter und so fort, wenn ich etwas von ihr weiß und sie kommt in das Restaurant, alles in mir wird sich anders verhalten. Ich werde sie sehen und mir denken, wow, das ist unsere Bundeskanzlerin. Und ich werde mich vielleicht sogar anders verhalten am Tisch. Und ich werde immer wieder auf sie schauen. Wieso? Weil ich sie kenne, in gewisser Weise. Deswegen habe ich Respekt vor ihr und auch in gewisser Weise Ehrfurcht. Und genauso verhält es sich mit Gott. Wenn ich Gott nicht kenne, dann habe ich keine Ehrfurcht vor Gott, so wie die meisten Menschen in dieser Zeit, auf dieser Welt, liebe Geschwister. Die Menschen kennen Gott nicht und deswegen haben sie auch keine Furcht vor Gott. Aber deswegen müssen wir Gott suchen und ihn studieren und ihn immer mehr erkennen, damit unsere Gottesfurcht auch zunimmt. Nicht wahr? Und das Dritte, wie wir so einen weisen Lebenswandel kultivieren können, ist durch Gottes Geist. Paulus sagt in Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Galater 5, Vers 16. Hier erneut das Wort wandelt, führt euer Leben in dem Geist. Und wie kann der Heilige Geist mehr und mehr Raum gewinnen in deinem Leben? Indem du mehr und mehr Gottes Wort in dir wohnen lässt. Es hängt immer mit dem Wort Gottes zusammen. Denn der Geist Gottes hat das Wort Gottes inspiriert und er führt uns in alle Wahrheit des Wortes Gottes, um uns Christus zu zeigen. Das heißt, je mehr wir Gottes Wort lesen und studieren, je mehr Gottes Wort in unserem Leben Raum gewinnt, umso mehr gewinnt der Geist Raum in unserem Leben und umso mehr werden wir im Geist wandeln und wir werden weise leben, wir werden nach dem Wort Gottes leben. Also Gottes Wort, Gottes Furcht, Gottes Geist. Und das vierte ist durch Gebet. Jakobus sagt uns, wenn es uns an Weisheit mangelt, dann sollen wir beten und Gott gibt uns. Jakobus Kapitel 1, Vers 5, Gott gibt uns Weisheit, mehr als wir denken und beten können. Und wenn wir merken, ich versage so oft in meiner Familie, vor meinem ungläubigen Ehepartner, vor meinen ungläubigen Kindern. Ich versage so oft und ich habe keine Weisheit. Und du bist gottesfürchtig und du studierst sein Wort, aber dir fehlt es immer noch an Weisheit, dann bete um Weisheit und Gott wird sie geben. Wenn du merkst, du scheiterst so oft vor deinen Nachbarn oder vor deinen Arbeitskollegen oder vor wem auch immer, in die Ungläubigen, die außerhalb der Gemeinde sind, und dir fehlt es an Weisheit, wie du vor ihnen leben sollst, dann bitte um Weisheit. Und Gott wird sie geben. Das ist eine Verheißung in Jakobus Kapitel 1, Vers 5. Und so sehen wir also, worin dieser weise Lebenswandel besteht und wie wir diesen weisen Lebenswandel in unserem Leben mehr und mehr kultivieren können und auch sollen. Und ein wichtiger Aspekt für einen weisen Lebenswandel, den nennt Paulus hier abschließend in Vers 5, die gelegene Zeit auskaufend. Wenn wir wirklich weise sind, wenn wir einen weisen Lebenswandel führen, dann kaufen wir die Zeit aus, die uns Gott gegeben hat. Wir könnten diesen Vers auch oder diesen Satz auch folgendermaßen übersetzen: Nutzt jede Möglichkeit. Nehmt jede passende Gelegenheit wahr. Und hier geht es natürlich um Möglichkeiten, den Menschen das Evangelium zu bringen. Nutzt jede Möglichkeit. Die Parallelstelle aus Epheser Kapitel 5, Verse 15 und 16 ist ähnlich. Wo Paulus sagt, dass wir ein weises Leben führen sollen. Wieso? Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wir sollen die Zeit nutzen, die Möglichkeiten nutzen, die Gott uns geschenkt hat, mit denen, die da draußen sind, mit den ungläubigen Menschen, ihnen Christus nahe zu bringen. Hier könnten wir auch das Gebet von Mose, dem Mann Gottes, zu unserem Gebet machen: Herr, lehre mich, dass ich sterben muss, auf dass ich weise werde. Mach mir bewusst, dass meine Tage kurz sind. Mach mir bewusst, dass ich Staub bin, dass ich vergänglich bin, auf dass ich dadurch weise werde, auf dass ich dadurch meine Zeit auskaufe, sie nicht vergeude. Nutzt jede Möglichkeit, nutzt jede Möglichkeit. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass Paulus sich dessen bewusst ist, dass die offenen Türen, die Möglichkeiten nicht von selbst kommen, dass er selbst sie auch nicht produzieren kann, sondern dass sie von Gott gegeben sein müssen. Deswegen sagt er auch zu den Kolossen: Betet für mich, dass Gott mir eine Tür auftue. Das heißt, wenn Paulus hier sagt, nutz jede Möglichkeit, meint er nicht, jede einzelne Möglichkeit, die ihr habt, möge sie noch so unpassend und unwirklich sein, nutzt sie. Sondern er sagt, die Möglichkeiten, die Gott euch schenkt, die offenen Türen, wo ihr auf offene Türen, auf offene Herzen trifft, diese Möglichkeiten, nehmt sie wahr. Wisst ihr, wir können hier auf zwei Extreme stoßen. Die einen sagen immer, ich hatte noch keine Gelegenheit. Ich hatte noch keine Möglichkeit, den Menschen von Christus zu erzählen. Das ist immer eine gute Ausrede, die ich selber auch manchmal in meinem Herzen erkenne. Nun wohnst du aber schon 5 Jahre neben deinem Nachbarn und du hattest immer noch keine Möglichkeit. Das bezweifle ich stark. Aber das andere Extrem ist dann wiederum, jede Gelegenheit zu nutzen, selbst die, die nicht gut sind, selbst die, die unpassend sind, selbst dort, wo du eigentlich mehr zerstören würdest. Und so müssen wir achtsam sein und die Möglichkeiten nutzen, die Gott uns schenkt, die Türen, die Gott öffnet. In diese Türen müssen wir hineingehen und diese Möglichkeiten nutzen, Christus den Menschen nahe zu bringen. Das ist also das Erste, was wir kultivieren sollen in unserem Leben. Einen weisen Lebenswandel, einen weisen Lebensstil, gegründet auf Gottes Wort, gegründet auf Gottes Weisheit, gegründet auf der Person Jesu Christi, wie er gewandelt ist, ihn zum Vorbild zu nehmen und dementsprechend zu leben. Das ist also die erste Verantwortung. Und anschließend zeigt Paulus uns auf, wie wir dann in den von Gott geschenkten Möglichkeiten reden sollen, welche Worte wir oder wie unsere Worte sein sollen in diesen Möglichkeiten, die Gott uns geschenkt hat, wie wir hier reden sollen. Das ist das Zweite, die zweite Verantwortung, die Gott uns geschenkt hat. Kultiviere eine gnadenvolle Sprache, habe ich diesen Punkt überschrieben. Kultiviere eine gnadenvolle Sprache. Erneut, etwas zu kultivieren bedeutet, sich etwas anzueignen, sich etwas zu einer Gewohnheit zu machen, etwas auszubauen. Nun, einige von euch hatten das Privileg, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen und kaum mit der Sprache der Welt beeinflusst zu sein und früh sich zu bekehren und in die Gemeinde zu kommen und keinen dreckigen Wortschatz zu haben. Das ist Gottes Gnade. Aber die anderen unter uns hatten dieses Privileg nicht und vor allem wir müssen eine gnadenvolle Sprache kultivieren, uns aneignen. Jetzt, wo wir Christen sind, soll kein faules Wort aus unserem Mund kommen, sondern etwas, was gut ist und was den Hörenden Gnade schenkt, sagt Paulus in Epheser Kapitel 4, Vers 29. Unsere Worte, sei es unter Geschwistern, aber vor allem vor ungläubigen Menschen, soll immer eine gnadenvolle Sprache sein. Und dies sollen wir uns immer mehr aneignen, immer mehr zur Gewohnheit machen. Paulus sagt in Vers 6, euer Wort, eure Sprache, Logos steht hier, sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Euer Wort soll alle Zeit in Gnade gewürzt sein. Und wir können diesen Satz entweder so verstehen, dass Paulus hier sagt, dass eure Gespräche stets voller Gnade und Freundlichkeit sein sollen. Also eure Konversationen, eure Unterhaltungen, eure Gespräche sollen stets freundlich sein, liebevoll sein, voller Gnade. Diese Auslegung wäre eine mögliche und auch eine korrekte Auslegung. Aber es wäre auch möglich, diesen Vers so auszulegen, dass Paulus hier sagt, dass der Inhalt eurer Verkündigung, der Inhalt dessen, was ihr spricht, von der Gnade, also von dem Evangelium, durchdrängt sein soll. Also alles, was wir sagen, unsere Worte, unsere Verkündigung, soll mit dem Evangelium der Gnade Gottes durchdrängt sein. Beides ist korrekt. Wir können sagen, wenn wir uns unterhalten mit den Leuten, sollen wir freundlich sein, sollen wir liebevoll sein. Aber gleichzeitig, wenn wir uns mit den Leuten unterhalten, dann soll unser Wort immer auf Christus hinführen. Seine Gnade groß machen. Und dieses Wort, diese Konversation, diese Verkündigung, dieses Logos, sagt Paulus, soll auch mit Salz gewürzt sein. Unsere Worte sollen mit Salz gewürzt sein. Salz hat unterschiedliche Auswirkungen. Unter anderem hat Salz eine reinigende Wirkung. Salz hat aber auch eine würzende oder auch eine erhaltende Wirkung. Vor allem früher wurde das Essen in Salz eingelegt und somit wurde es konserviert und lange haltbar gemacht, Salz. Salz hat aber auch eine reinigende Wirkung. Mit Salz kann man etwas reinigen, etwas sauber machen. Aber vor allem, und das meint Paulus, so verstehe ich es hier, hat Salz eine würzende Wirkung. Durch Salz wird Essen gewürzt. Fades Essen wird gesalzen und dann kann es schmecken. Stellt euch vor, wir sitzen im Restaurant zusammen und wir bestellen uns etwas zu essen und wir freuen uns schon. Wir haben extra auf der Karte lange gesucht und wir haben uns das Beste ausgesucht, was uns schmeckt. Und wir warten lange auf dieses Essen und sind hungrig und dann kommt der Kellner mit dem Essen und serviert uns das Essen. Und es sieht köstlich, fein und sehr appetitlich aus. Und dann nehmen wir den ersten Bissen und merken, hier ist gar nichts gewürzt, kein Salz da. Und dieses gut aussehende Essen schmeckt nicht. Es fehlt das Gewürz. Salz verfeinert das Essen, macht das Essen schmackhaft, macht das Essen appetitlich. Ohne Salz würden wir das meiste, was wir essen, nicht essen wollen. Nicht wahr? Und genau das sagt Paulus hier. Eure Worte, eure Konversationen sollen kostbar sein, köstlich sein, schmackhaft und angenehm sein, unwiderstehlich sein. Gewinnend für das Evangelium, können wir auch sagen. Wisst ihr, anders gesagt, unser Leben kann wie dieses gute Essen gut aussehen. Wir können ein weises Leben führen. Aber wenn unsere Worte nicht mit Gnade und mit Salz gewürzt sind, dann ist dieses Leben nicht viel wert. Dann sind wir eher abstoßend. Aber wenn ein weises Leben plus weise Sprache, die gewürzt ist mit Salz, zusammenkommt, das ist attraktiv für Menschen. Das ist schmackhaft und anziehend für Menschen. Das heißt, unsere Worte, die wir sprechen, sollen stets anziehend und gewinnend sein. Und versteht mich nicht falsch, liebe Geschwister, nicht bei jeder Unterhaltung mit Ungläubigen kommen wir auf das Evangelium zu sprechen. Wir sollen die Gelegenheiten nutzen, die Gott uns geschenkt hat, aber wir müssen nicht mit der Tür ins Haus fallen. Und wenn dein Kollege schon des Öfteren von dem Evangelium gehört hat, dann solltest du ihn nicht weiterhin damit belästigen und plagen, wenn du merkst, dass er eigentlich auf Abstand geht. Das wäre unweise. Das meine ich nicht damit. Aber die Menschen sollten an unserem Leben sehen und auch wie wir mit ihnen oder auch mit anderen Menschen reden, dass unsere Worte immer freundlich sind. Dass sie immer gewinnend sind. Dass sie nicht sagen müssen, der redet eigentlich immer nur Stuss. Aus seinem Mund kommt eigentlich nichts Gescheites heraus. Versteht ihr? Unser Reden, unser Auftreten sollte voller Gnade und voller Geschmack, voller Würze sein. Wie kann dies aussehen, ganz praktisch? Wie können unsere Worte gewinnend sein für die Menschen? Wie können unsere Worte anziehend sein für die Menschen? Wie können unsere Worte voller Gnade sein für die Menschen? Und ich denke erstens, indem wir den Menschen von all dem Guten berichten, das Gott in unserem Leben gewirkt hat. Das ist anziehend, das ist voller Gnade und das ist würzig. Schaut, David hat in Psalm 9, Vers 2 gesagt, ich will den Herrn mit meinem Herzen preisen, will alle deine Wundertaten erzählen. Psalm 109, Vers 2, will alle deine Wundertaten, deine großen, herrlichen Wundertaten erzählen. Und in dem Kontext geht es nicht in erster Linie um die Gemeinde, um das Haus Gottes, sondern allgemein, ich will von deinen Wundertaten erzählen. Nicht an Silvester, bei einem Zeugnisteil im Gottesdienst von den großen Taten Gottes erzählen, sondern vor den Menschen, die da draußen sind, von den Wundertaten Gottes zu erzählen. Als ich darüber nachgesinnt habe und mich geprüft habe, habe ich gemerkt, dass ich oftmals dem ausweiche, wenn etwas Gutes in meinem Leben passiert ist oder wenn Gott mich bewahrt hat. Unter Geschwistern würden wir sagen, ah, Gott hat mich so bewahrt, das war so eine Gnade Gottes, Gott hat so Großes an mir getan. Vor meinem Kollegen würde ich vielleicht sagen, nun, ich habe Bewahrung, ich wurde bewahrt, es ist mir alles gut gegangen. Wir müssen uns aneignen, liebe Geschwister, vor den Ungläubigen so zu reden, als wäre unser Bruder und zu sagen, Gott hat mich bewahrt, es war seine Gnade. Und je mehr wir über Gott reden, über sein Wirken in unserem Leben, umso mehr sehen sie, dass Gott wirklich einen lebendigen Platz in deinem und in meinem Leben hat. Dass wir nicht nur Sonntagschristen sind, dass wir nicht nur sagen, ja, wir gehen in eine Gemeinde, wir reden halt immer wieder von einer Gemeinde, in die wir gehen, sondern dass Christus, mit dem wir eine lebendige Beziehung haben, sichtbar wird, indem wir von seinen Taten erzählen, frei und offen. Oder auch indem wir von dem Charakter Jesu berichten, indem wir von der Person Jesu erzählen. Schaut mal, es gibt eine Stelle in den Evangelien, wo Jesus seinen Zuhörern, wo er dir und mir sein Herz in einer Art und Weise offenbart, wie wir es nicht nochmal finden in der Schrift. Und das ist in Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Uns ist die Stelle wohl bekannt. Und dort beschreibt sich Jesus selbst. Dort beschreibt er sein Herz. Dort spricht Jesus voller Gnade und mit Salz gewürzt, schmackhaft und anziehend für die Leute und sagt, kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Wieso? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ist das nicht anziehend? Ist das nicht gewürzt mit Salz für seine Zuhörer? Für Menschen, die beladen sind, die geplagt sind von Depressionen, die geplagt sind von Schuld, die geplagt sind von Sünde und Krankheit. Und dann kommt jemand und lebt ein weises Leben, aber spricht noch Worte voller Gnade und Salz aus und sagt, kommt her zu mir. Wieso? Ich bin sanft. Ich bin von Herzen demütig. Ich werde niemanden abstoßen. Ich bin gekommen, um für Sünder zu leiden und zu sterben. Bei mir wirst du Ruhe finden. Deine Seele wird Ruhe finden. Deine Schuld wird dir vergeben werden. Und so weiter und so fort. Wenn Jesus schon so von sich geredet hat und die Leute für sich gewonnen hat, dann müssen auch wir den Menschen von diesem Jesus erzählen, wie er ist. Sein Wesen, sein Charakter, seine Eigenschaften schmackhaft machen. Den Menschen auch unser Zeugnis zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat, wie groß und wunderbar er gewirkt hat. Aber auch natürlich, indem wir den Menschen die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist manchmal hart und schmerzhaft und manchmal sieht die Wahrheit gar nicht so gnädig und mit Salz gewürzt aus. Aber auch Wahrheit ist Gnade und mit Salz gewürzt. Salomo sagt in Sprüche 28, Vers 23, wer einen Menschen zurechtweist, wird danach mehr Gunst finden, als wer mit der Zunge schmeichelt. Zurechtweisen. Die Wahrheit sagen, den Menschen in gewisser Weise auch aufzuzeigen, dass sie Sünder sind und dass sie verloren gehen, wenn sie nicht umkehren. Das ist Wahrheit, das ist Zurechtweisung. Es tut manchmal weh, aber es ist auch Gnade und Liebe und Salz. Das ist immer nur zu schmeicheln und den Menschen immer auf die Schulter zu schlagen und zu sagen, wird schon alles werden, wird nichts werden. Wenn du stirbst in deinen Sünden, bist du auf ewig verloren in der Hölle. Aber auch dieses Wort, wenn wir diese Worte aussprechen, mit den Menschen reden, soll es nicht in einer abstoßenden Art und Weise geschehen, nicht in einer verurteilenden Art und Weise, sodass sie denken, was will der denn jetzt von mir, sondern in einer Art und Weise, wo die Menschen sehen, ich bin dieser Person nicht egal. Dass wir mit den Leuten ringen und ihnen sagen, es ist real. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle und es gibt einen Gott, der heilig und gerecht ist und der fordert. Aber dass wir diese Worte auch voller Salz würzen, um die Leute zu gewinnen. Und Paulus begründet auch, wieso unsere Worte voller Gnade und Salz gewürzt sein sollen. Am Ende von Vers 6 sagt er so, dass ihr wisst, also wieso sollen sie mit Gnade und Salz gewürzt sein, so dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. So dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Im Fall der Kolosser kann er auch hier auch meinen, dass ihr wisst, wie ihr den widerspenstigen Irrlehrern antworten sollt, die euch plagen, wenn sie Fragen haben, wenn ihr ihnen aufzeigt, dass ihre Gesetzlichkeit und ihr heidnischer Götzenkult alles nichtig ist und Christus alleine das Zentrum unseres Glaubens ist. Und wenn sie dann Fragen haben, sollen auch eure Worte mit Gnade und mit Salz gewürzt sein, sodass ihr wisst, wie ihr diesen Personen antworten sollt. Aber auch wenn Heiden, interessierte Heiden, mit denen ihr bei den Bädern zusammenkommt oder auf den öffentlichen Plätzen zusammenkommt, und wenn diese Heiden sehen euren Lebenswandel und Fragen haben zu eurem Glauben, auch da sollen eure Worte mit Salz und Gnade gewürzt sein, damit ihr wisst, wie ihr ihnen antworten sollt. Auch wir, liebe Geschwister, sollen bereit sein, sowohl Kritikern als auch Suchenden Antwort zu geben. Jedem Einzelnen. Ob diese Person sich interessiert für den Glauben, das ist einfach. Dann kann man sich zusammen hinsetzen, man kann viel, viel erzählen und das ist gut. Oder ob es eine Person ist, die eigentlich nicht auf der Suche ist, sondern nur versucht, nicht die Wahrheit zu finden, sondern die Wahrheit schlecht zu machen. Auch diese Person sollen wir antworten, und zwar mit Gnade und mit Salz. Und wenn nötig, auch hart. Petrus, im ersten Petrusbrief, sagt ergänzende Worte zu dem, was Paulus hier gesagt hat, in Kapitel 3, die Verse 15 und 17 bis 17. Wir wissen, dass die Christen, zu denen Petrus geschrieben hat, unter Verfolgung litten, unter Leid und gelitten haben. Und Petrus sagt zu ihnen in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15, sondern heiligt Christus, den Herrn, in euren Herzen. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Wie sollen sie Rechenschaft geben über die Hoffnung, die in ihnen ist? Aber mit Sanftmut und Furcht, indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, die zu Schanden werden, die euren guten Wandel in Christus verleumden. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Also hier fordert Petrus die Christen, die leiden und verfolgt werden, auf, auch für ihre Peiniger und für ihre Verfolger jederzeit Rechenschaft abzulegen. Von was? Von der Hoffnung, die in euch ist. Welche Hoffnung? Von der Hoffnung, von der wir am Sonntag gehört haben. Denn wir Christen haben nur Hoffnung, weil unser Hoffnungsträger lebt. Weil er lebt, weil er den Tod besiegt hat, weil er den Teufel besiegt hat, weil er Hölle und Sünde besiegt hat und zu Rechten des Vaters sitzt. Er ist unsere Hoffnung. Von dieser Hoffnung, von der Person Jesu Christi, sollen wir Zeugnis ablegen, Rechenschaft ablegen, zu jeder Zeit, immer wenn uns jemand fragt. Das heißt, selbst Menschen, die es nicht gut mit uns meinen, Menschen, die uns wieder nur ärgern wollen, oder vielleicht sogar, wir wissen es nicht, was die Zeit noch so mit sich bringt, Menschen, die unseren Tod wollen. Auch zu diesen Menschen sollen wir Rechenschaft ablegen von der Hoffnung, die in uns ist. Und liebe Geschwister, wer in diesen Tagen soll noch Hoffnung haben, als nicht wir, die wir an Christus glauben? Es gibt keine Hoffnung. Wir leben von Lockdown zu Lockdown und denken und hoffen und hoffen und hoffen, dass beim nächsten Gespräch wird alles besser. Liebe Geschwister, es wird höchstwahrscheinlich nicht besser. Aber wir haben dennoch eine Hoffnung des ewigen Lebens. Eine Hoffnung, dass Christus bald kommt. Eine Hoffnung, dass wir nach dem Tod weiterleben werden. Das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung besteht nicht darin, dass der Lockdown bald zu Ende ist. Unsere Hoffnung besteht in Christus und in dem, was er für uns getan hat. Und von dieser Hoffnung sollen wir Zeugnis ablegen. Und schaut mal, was Petrus hier sagt. Dass wir Hoffnung ablegen sollen, Vers 16, aber mit Sanftmut und mit Furcht, indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, die zu Schanden werden, die euren guten Wandel in Christus verleumden. Hier waren Christen, die ein weises Leben gelebt haben, so wie Paulus es zu den Kolossern gesagt hat. Und diese Widersacher haben ihren guten Wandel in Christus verleumdet. Das heißt, auch wenn wir weise leben vor der Welt und auch wenn unsere Worte mit Gnade und Salz gewürzt sind, bedeutet es nicht gleich, dass die Welt uns liebt und dass jeder gut mit uns ist. Nein, schön wär's. Es kann auch durchaus sein, und es wird der Fall sein, und es ist auch der Fall, dass Menschen uns verleumden, dass Menschen uns abstoßen und abstempeln, obwohl sie unseren guten Wandel in Christus sehen. Nichtsdestotrotz fordert uns Petrus auf und fordert uns Paulus auf, fordert uns Gottes Wort auf, ein heiliges Leben zu leben. Und an einer anderen Stelle sagt Paulus, dass wir durch unser Leben für die einen ein Wohlgeruch zum Leben sind, für die anderen ein Wohlgeruch zum Tod, ein Geruch zum Tode. Und das ist es, liebe Geschwister. Und wenn wir das Leben von unserem Herrn Jesus anschauen, er hat vollkommen gelebt. Er war ein Anstoß für die meisten und wurde gekreuzigt. Das Leben von Stephanus. Seine Worte waren voller Gnade und Wahrheit. Und sein Leben, er wurde von einer von den sechs, Diakonen, wenn man so sagen will, sein Leben war ein gottesfürchtiges Leben. Er wurde gesteinigt. Das Leben der Apostel endete mit dem Tod. Wir sehen, ein gottesfürchtiges Leben kann und wird Menschen gewinnen, aber ein gottesfürchtiges Leben kann und wird Menschen auch dazu bringen, uns zu hassen. Aber wir sollen getrost sein, denn unser Herr Jesus Christus hat diese Welt überwunden und wir mit ihm. Wie also kannst du durch dein Leben mehr und mehr Einfluss haben auf die Menschen um dich herum. Erstens, kultiviere einen weisen Lebenswandel und zweitens, kultiviere eine gnädige Sprache. Bete Gott an und bitte ihn dafür, dass er dir Türen öffnet und Möglichkeiten schenkt, Zeugnis abzulegen. Aber studiere auch sein Wort, dass du ihn mehr und mehr kennst und dass du das Geheimnis des Evangeliums mehr und mehr erfassen kannst, damit du zu jeder Zeit Rechenschaft ablegen kannst von der Hoffnung, die in dir ist. Amen.